DW Menschen und Märkte.
Kartellamt gegen Facebook und Amazon. Geschacher um Menschenrechte, wie Deutschland UN-Standards ausbremst. VW startet vollelektrisches Carsharing in Berlin und nachhaltige Modestrickmaschinen aus Japan. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Verfahren gegen Facebook und Amazon, die Untersuchung von Vergleichsportalen oder die Verwendung der Nutzerdaten bei Smart-TVs. Das Bundeskartellamt hat immer mehr Aufgaben, die auch die Verbraucher direkt betreffen. Neben den klassischen Kartellverfahren, die immer noch einen wichtigen Teil der Arbeit der Bonner Behörde ausmachen. Am Donnerstag legte sie ihren Tätigkeitsbericht für die vergangenen 2 Jahre und den Jahresbericht 2018 vor. Jörg Sauerwein berichtet.
Millionen Menschen kaufen in Deutschland am Computer ein und verlassen sich dabei auf Vergleichsportale oder auch auf die Bewertungen von anderen Nutzern. Allerdings spielt längst nicht jeder im Internet immer mit ganz offenen und fairen Karten. In der Internetwirtschaft können sehr schnell sehr viele Verbraucher geschädigt werden, sagt Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes in Bonn. Was ihn stört? Bisher kann er mit den sogenannten Sektoruntersuchungen zwar Mängel aufdecken, aber nichts dagegen tun. Zum Beispiel, wenn es um die vielen Vergleichsportale geht.
Wenn Sie sich anschauen, welche Defizite wir da gesehen haben, nämlich wie der Verbraucher da unter Druck gesetzt wird, schnell zu buchen, mit Mitteln, die aus unserer Sicht eben unlauter sind, bei den Hotelportalen, aber auch bei anderen. Wenn Sie sehen, wie der Verbraucher vor seinem Bildschirm sitzt und denkt, auf dem Bildschirm hat er die ganze Welt, alle Angebote, die es gibt, und in Wahrheit sind es nur die Hälfte der Angebote, die am Markt tatsächlich sind, dann sind das Transparenzdefizite zu Lasten des Verbrauchers, die wir gerne abstellen würden.
Deshalb fordert Mund mehr Befugnisse bis hin zu möglichen Strafzahlungen für Anbieter, wenn zum Beispiel ein Vergleichsportal für Versicherungen eben nur einen Teil aller Angebote abdeckt, darüber aber nicht aufklärt. Die klassischen Wettbewerbsaufgaben sind immer noch ein wichtiges Aufgabenfeld für das Bundeskartellamt. Im vergangenen Jahr hat die Behörde allein mehr als 370 Millionen Euro Bußgeld in Kartellverfahren verhängt. Und in rund 1300 Fällen wurde die Behörde bei möglichen Unternehmensfusionen eingeschaltet. Aber seit 2 Jahren haben die Bonner auch den Auftrag, sich stärker um die Verbraucherrechte zu kümmern. Deshalb untersuchen die Mitarbeiter von Andreas Mund zum Beispiel aktuell auch, ob bei den Bewertungen von Nutzern immer alles mit rechten Dingen vor sich geht, obwohl sich mit dieser Frage zum Beispiel auch schon die Verbraucherzentralen beschäftigen.
Auch hier muss man genau wissen, wo kommen die Nutzerbewertungen eigentlich her? Ist sichergestellt, dass auch nur Nutzer, die den Dienst auch wirklich benutzt haben, dort vorkommen? Kann hier manipuliert werden etc.? Und dafür müssen Sie ganz tief auch in die Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen reingucken. Das können wir. Aber das können Verbraucherschutzverbände eben nicht.
Sollte das Bundeskartellamt feststellen, dass Anbieter hier möglicherweise Online-Bewertungen missbrauchen, müssen diese von der Behörde allerdings noch nicht viel befürchten, solange entsprechende Gesetze nicht angepasst sind. Das Feld der Internetwirtschaft wird seinem Team künftig noch deutlich mehr Arbeit machen, glaubt Kartellamtschef Mund. Sowohl die Kleinen als auch die ganz Großen müssten sich auch im Netz in Deutschland an die hiesigen Regeln halten, so wie zum Beispiel auch Facebook. Gegen das soziale Netzwerk läuft derzeit noch ein Verfahren, ganz im Sinne der Verbraucher, sagt Mund.
Weil wir hier den Verbraucher eben genau davor schützen, dass seine Daten grenzenlos aus allen verschiedenen Quellen, bei denen der Verbraucher gar nicht damit rechnen kann, dass diese Daten gesammelt und verwertet werden, damit er Facebook überhaupt nutzen darf.
Denn wer nicht will, dass Facebook zum Beispiel auch Daten über WhatsApp oder Instagram einsammelt, hat bisher keine Wahl, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Die Wahl lautet dann nur, Facebook mache ich mit oder nicht. Eine erste Entscheidung nach einer Beschwerde von Facebook beim Oberlandesgericht Düsseldorf wird im Laufe des Jahres erwartet. Und auch gegen Amazon geht das Kartellamt derzeit vor. Die Marktwächter prüfen, ob der Online-Händler auf seiner Plattform den Wettbewerb anderer Händler behindert. Kein Anbieter soll seine Marktmacht missbrauchen dürfen, so lautet eine der Leitlinien des Bundeskartellamtes. Das soll im Internet genauso gelten wie auf den klassischen Märkten.
Jörg Sauerwein war das. Hungerlöhne und miserable Arbeitsbedingungen gehören häufig noch immer zum Alltag der Menschen, die in ärmeren Ländern für deutsche Unternehmen Produkte herstellen oder Rohstoffe abbauen. Dabei hatte die Bundesregierung im Koalitionsvertrag versprochen, die Menschenrechtsleitprinzipien der Vereinten Nationen verbindlich umzusetzen, notfalls per Gesetz. Doch das Verfahren zieht sich hin, die Kriterien werden immer weiter aufgeweicht. Gegenüber dem deutschen TV-Magazin Monitor kritisiert jetzt der Berichterstatter des zuständigen UN-Komitees, Deutschland halte sich nicht an die UN-Vereinbarungen. Einzelheiten von Nikolaus Steiner.
Hungerlöhne, Ausbeutung, katastrophale Arbeitsbedingungen, seit Jahren Realität in den Textilfabriken in Bangladesch oder den Minen Afrikas. Auch deutsche Unternehmen profitieren von billigen Arbeitskräften, Rohstoffen und Produktionskosten. Das Nachsehen haben aber oft die Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort. Die deutsche Politik versprach deshalb einzugreifen. 2016 verabschiedete die damalige Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, kurz NAP. Darin wird das Ziel formuliert, dass bis 2020 mindestens die Hälfte aller deutschen Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten wichtige Standards zur Einhaltung der Menschenrechte in allen Unternehmensprozessen berücksichtigen. Statt auf ein Gesetz setzt die Bundesregierung auf freiwillige Regelungen. Doch das stehe im Widerspruch zu den Leitlinien der Vereinten Nationen, kritisiert Olivier de Schutter, Berichterstatter des UN-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
They may voluntarily choose whether or not.
Die deutschen Unternehmen können freiwillig entscheiden, ob sie menschenrechtliche Standards einhalten oder nicht. Ich glaube, dass Deutschland damit seinen internationalen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Germany is not acting consistently with the obligations imposed.
Deshalb brauche es ein Gesetz, so der UN-Experte. Doch die Bundesregierung steht auf der Bremse. Zunächst soll erst einmal herausgefunden werden, welche Unternehmen sich an die Menschenrechte halten und welche nicht. Dazu sollen deutsche Unternehmen einen Fragebogen ausfüllen, freiwillig und anonym. Dabei reicht es, wenn 50% der befragten Unternehmen die Standards erfüllen. Deren Angaben werden aber nicht von unabhängiger Seite überprüft. Eine Farce, kritisiert Armin Pasch vom katholischen Entwicklungswerk Miserior.
Überprüft werden die Unternehmen auf Grundlage der Antworten, die sie selber ankreuzen. Dokumente werden gar nicht angefordert, um die Plausibilität zu überprüfen. Und es findet keine unabhängige Überprüfung statt durch Dritte. Das Ganze ist völlig anonym und intransparent. Unabhängige Experten haben keinerlei Möglichkeit, das Ergebnis zu überprüfen.
Zusammengefasst, wenn nur rund 200 Unternehmen in Deutschland behaupten, Menschenrechtsstandards halbwegs einzuhalten, gibt es kein Gesetz. Und alle deutschen Unternehmen können weitermachen wie bisher. Doch das stünde im Widerspruch zum Koalitionsvertrag, kritisiert Frank Schwabe von der SPD. Für den Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hängt gar das Schicksal der gesamten Bundesregierung an dieser Frage.
Die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte ist klar verabredet im Koalitionsvertrag. Und für mich ist das ein koalitionsrelevantes Thema. Das heißt, wenn wir da nicht deutlich vorankommen, finde ich, ist das auch eine Frage der Fortsetzung dieser Großen Koalition.
Sagt der SPD-Politiker Frank Schwabe in einem Beitrag von Nikolaus Steiner. Der Volkswagen-Konzern setzt mit aller Kraft auf die Elektromobilität. Am Donnerstag startet VW sein erstes vollelektrisches Carsharing-Angebot. Premiere ist in Berlin. Hier werden 1500 E-Golf-Fahrzeuge als Vehicle-on-Demand-Fahrzeuge unterwegs sein. Es sollen noch mehr dazukommen. Das Projekt ist auch in anderen europäischen Städten geplant. Darüber gesprochen hat mein Kollege Ben Fastjulin mit dem Softwarechef und VW-Markenvorstand Christian Sänger.
Herr Sänger, Carsharing gibt es schon längst in Berlin. Sie sind etwas spät dran.
Für uns sehen wir einen wirklichen Kundennachfolger für Carsharing. Allein vom letzten Jahr auf dieses Jahr 14% Wachstum des Marktes. Und für uns ist wichtig, nachhaltiger Einstieg. Heißt 100% elektrisch. Und die Zeit für große Elektromobilität, die ist jetzt gekommen. Das heißt Einstieg in WeShare in Berlin und gleichzeitig Start unserer ID-Familie in 2020 als großer Anteil in der Elektrowelt. Das passt zu unserer Strategie.
Nachhaltig, weil Sie Dieselgate wieder gut machen möchten?
Wir glauben, dass Mobilität in den Städten auf jeden Fall sehr emissionsarm sein muss. Geräuscharm und auch emissionsarm.
Aber 1500 Autos, nur hier in der Hauptstadt Berlin. Also ist das eine Art Lobbying, also die Politik hier in Berlin Flagge zu zeigen?
Wir haben 1500 E-Golfe hier zum Start. Nächstes Jahr gibt es noch 500 E-Ups dazu und dann kommen auch die neuen ID3-Modelle. Sehr attraktive Fahrzeuge. Wir gehen dann als nächstes auch in die tschechische Hauptstadt, nach Prag, gehen dann nach Hamburg und planen auch weiteren Rollout. Es ist für uns ein nachhaltiges Geschäft, nachhaltige Bedienung von Kundenbedürfnissen.
Es mag sein, dass die toll ausschauen, aber warum sollen Berliner E-Golfs nehmen, wenn es so ein breites Angebot gibt, auch jetzt E-Scooters?
Wir sind überzeugt, dass wir wirklich einen sehr, sehr guten Service bieten. Unsere App ist gebaut nach allem, was man gelernt hat in den Carsharing-Angeboten.
Aber auch Parkplätze suchen?
Die Fahrzeuge sind voll vernetzt, Parkplätze suchen etc. Das werden wir immer mehr unterstützen. Mhm. Unsere Vision ist ja, dass wir zu einem führenden Mobilitätsanbieter werden, zu dem auch das privat genutzte Fahrzeug sehr gut dazu passt. Und somit ist es nur logisch, auch Carsharing zu machen.
Und Aufladestationen? Ich meine, Ihre Erwartungen, wenn die Infrastruktur hier so schlecht ist, immer noch so schlecht ist?
E-Mobilität braucht natürlich eine starke Infrastruktur. Ja, wir haben in allen Städten wirklich Nachholbedarf. Da brauchen wir auch Unterstützung. Wir sehen aber auch, dass über den Einsatz von Fahrzeugen wirklich die Nachfrage wächst. Und wir merken, dass auch wir etwas tun können. Als Beispiel die Kooperation jetzt mit Kaufland und Lidl. Ist ein wunderbares Beispiel. Wir schaffen 140 neue Schnellladepunkte im Stadtgebiet Berlin. An Plätzen, wo ohnehin Leute zum Einkaufen gehen. Die Einkaufszeit ist Ladezeit. Passt perfekt zusammen, auch für Leute, die keine eigene Garage haben. Wir nutzen diese Lader nachts für die Elektrofahrzeuge. Synergien, perfekt.
Aber die Aufladestationen gibt es noch nicht. Profitabel zu werden, das wird einige Jahre dauern, habe ich verstanden. Wann wird es für Sie ein richtiges Geschäft?
Natürlich ist eine gewisse Vorausinvestition notwendig, Stadt für Stadt. Und man muss fokussiert agieren. Ja, es wird nicht in jeder Stadt funktionieren. Es wird auch nicht in Landgebieten funktionieren. Aber in den Ballungszentren, da ist der Einstieg eigentlich wirklich sinnvoll. Die meisten Menschen werden in Großstädten leben. Und Städte, die deutlich größer sind als Berlin, also in Berlin wird es funktionieren, Hamburg und Prag sicher auch.
Sagt VW-Markenvorstand Christian Sänger im Gespräch mit meinem Kollegen Ben Fastjulin. Wer von einem Kunden als Dankeschön einen nagelneuen Ferrari geschenkt bekommt, muss ein ziemlich guter Geschäftsmann sein. Und genau das trifft auf Masahiro Shima zu. Der 82-jährige Japaner hat mit Hightech-Strickmaschinen nicht nur ein Unternehmen von Weltrang aufgebaut. Mit seiner Produktionsmethode werden Ressourcen geschont und so ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Ein Thema, das auch auf dem bevorstehenden G20-Gipfel im benachbarten Osaka Ende der Woche ganz oben auf der Tagesordnung steht. Katrin Erdmann hat sich die Firma angeschaut.
Kreativität und Motivation. Diese beiden Eigenschaften haben Masahiro Shima sein Leben lang begleitet und sein Unternehmen Shimaseki in Wakayama im Westen Japans zum Welterfolg geführt. Für den Besuch einer internationalen Journalistengruppe lässt es sich der 82-Jährige nicht nehmen und erklärt selbst sein Wunderwerk. Masaki Karusuno gehört zum Planungsstab des Unternehmens und erklärt auf Englisch die Besonderheit.
So there are four needle beds.
Normalerweise haben Strickmaschinen nur zwei Nadelbetten. Damit können sie kein ganzes Kleidungsstück nähen. Aber diese hier hat vier und damit geht das. Man kann eine Röhre nähen.
A tube.
Und so entsteht ein nahtloses Shirt, das direkt auf den Körper zugeschnitten wird.
It fits the body.
Es passt sich dem Körper an, macht eine sehr tolle Silhouette und fällt sehr schön.
The drape effect is very beautiful as well.
Durch die fehlende Nähte braucht man noch weniger Arbeitskräfte. Die Maschine macht alles. Will eine Firma ein Shirt oder ein Kleid haben, erstellen die Japaner am Computer ein virtuelles Probestück in verschiedenen Farben, Stoffen und Mustern, erklärt Masaki Karasuno.
Those virtual samples are very, very realistic.
Diese Muster sind sehr realistisch. Wir arbeiten mit der Bekleidungsindustrie und Designern zusammen, damit sie ihre Haltung in der Lieferkette überdenken, sie also eine virtuelle statt eine Stoffprobe verwenden. So wird sehr viel weniger Abfall produziert. Die Mitarbeiter von Shimaseki gehen mit ihren Laptops auch direkt zur Modeindustrie und sprechen über deren Wünsche. Die Firmen können entweder die Maschinen kaufen oder in Wakayama produzieren lassen. Gestrickt wird dann je nach Nachfrage und eben nicht im Überschuss. Vor allem sehr umweltbewusste Unternehmen nehmen diese Methode auch an. Die Japaner exportieren ihre Maschinen inzwischen in 70 Länder und haben in dem Segment einen Marktanteil von 60%. Ein weiterer positiver Effekt: es gibt keinen Verschnitt. In einem Nebengang in dem großzügigen Firmengebäude werden die neuesten Produkte vorgestellt. Zum Beispiel eine Weste mit Luftröhren auf dem Rücken. Wir haben eine Weste mit Kühlelementen entwickelt. In den Röhrchen befindet sich Kühlflüssigkeit. Die ist für Menschen geeignet, die bei ihrer Arbeit großer Hitze ausgesetzt sind. Orientiert haben sich die Japaner dabei an Raumfahrtkleidung der NASA. In einer Vitrine steht ein Turnschuh. Das ist auch ein ganz neuer Technologiebereich, Schuhe und Schuhbezüge. Ja, sehen Sie, der hier ist sogar deutsch. Die Kunden können sich ihren ganz individuellen Schuh kreieren. Sorge, dass in Zeiten von Produktpiraterie seine Technik abgekupfert werden könnte, hat Firmengründer Masahiro Shima nicht. Es kann schon sein, dass jemand unsere Technik oder unsere Ideen klauen will, aber das wird schwer. Denn mehr als 75% aller Zubehörteile in unseren Maschinen werden direkt von uns produziert. Ebenso wie die ganze Elektronik. Es dürfte für andere Unternehmen also nicht so einfach sein. Man müsse sich einfach nur ständig weiterentwickeln und kreativ bleiben.
Katrin Erdmann war das aus Tokio. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.